Kaffee und Fluchen, ein Podcast von Studopolis.
Eine Bande von Idioten! Da kommt jemand angeschissen und provoziert mich einfach, weil er irgendeinem Laden engagiert ist.
Hallo Leute, wir begrüßen euch zu einer neuen Folge von unserem Podcast Kaffee und Fluchen und wir freuen uns heute besonders, dass der grünen Bundestagsabgeordnete und deren stellvertretender Fraktionsvorsitzender Andreas Audrich bei uns zu Gast ist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Die schwarz-rote Koalition ist so unbeliebt wie nie. Der Streit scheint die ganze Zeit nicht aufzuhören. Vermisst du da manchmal die Ampel?
Ich glaube zumindest, dass jetzt sehr, sehr viele Menschen Schritt für Schritt wahrnehmen und denken, es war nicht alles schlecht in der letzten Legislaturperiode. War ja zwischendrin, auch wenn man Friedrich Merz zugehört hat, der Fall, dass man das glauben konnte. Und ich glaube tatsächlich, dass die Ampel wirklich ein Projekt hatte in vielen Belangen. Also eine Modernisierung des Landes, da haben wir ganz viel vorangebracht, was das Staatsbürgerschaftsrecht angeht, was aber auch die Rechte von Minderheiten angeht. Also ganz vieles, was wir da wirklich gut vorangebracht haben. Und auch letztlich wirtschaftspolitisch, wenn man jetzt mal vergleicht, Robert Habeck, Katharina Reiche, bei der Frage, lösen wir Probleme, die wir haben, eigentlich nach vorne auf? Haben wir eine Idee, dass wir erneuerbare, neue Technologien, Investitionen in Zukunft der Wirtschaft irgendwie eine Perspektive geben? Da war vieles Gutes und trotzdem kann man nicht am Ende verhehlen, dass natürlich auch uns es am Ende nicht gelungen ist, daraus wirklich einen Aufbruch zu machen und den Spirit zu halten. Ich wünsche mir das für Deutschland, egal ob jetzt Ampel oder die jetzige Koalition, weil ich glaube, wir brauchen das.
Vermisst du Christian Lindner?
Mit Christian Lindner hatte ich ein gutes Arbeitsverhältnis über die Zeit in der Ampel und das, glaube ich, beschreibt das ganz gut. Ich glaube, man muss in der Politik nicht am Ende komplett übereinstimmen, irgendwie sich toll verstehen, noch jeden Abend ein Bierchen trinken wollen, um gut zusammenzuarbeiten und das haben wir immer wieder gemacht. Dann haben wir uns auch gezofft und dann haben wir uns auch öffentlich hin und wieder gesagt, dass wir überhaupt nichts davon halten, was der jeweils andere macht. Aber wir haben es immer wieder auch geschafft, Lösungen zu finden. Und das ist, glaube ich, das, was wichtig ist. Und vor allem das Allerwichtigste, wenn man sich am Ende beim Ende einer Verhandlung die Hand gibt, dann muss es gelten. Und das ist zumindest eine Prämisse, die ich für mich versuche immer einzuhalten.
Gab es ein paar Leute, mit denen du dann auch nach Arbeitsschluss noch mal ein Bierchen getrunken hast? Oder war das so nicht der Spirit?
Doch, also absolut. Es gibt Leute, die ich bis heute schätze, ob jetzt Bierchen oder nicht. Wir haben Tage, Nächte verbracht, haben verhandelt, haben irgendwie die Zeit um die Ohren geschlagen, um wirklich immer wieder versucht, Lösungen zu finden. Lukas Köhler ist zum Beispiel einer, der, glaube ich, ein ernsthaftes und auch originäres Interesse daran hat, Klimaschutz voranzubringen, die Wirtschaft voranzubringen und neue Technologien damit zu verbinden. Er hat häufig andere Instrumente gehabt, auf den Emissionshandel sehr gesetzt und wir haben uns dann bei Fragen auch, waren wir uns nicht immer einig. Aber das ist jemand, bei dem ich bis heute glaube, dass er ein ernstzunehmendes und wichtiges Anliegen hat. Und wenn man das hat, dann kann ich das aus dieser Perspektive schon mal sehr gutieren und gut finden.
Würdest du sagen, das kam ja jetzt gerade beim FDP-Parteitag so ein bisschen rüber, dass so die Stimmung vorherrschte, dass man sich bei Randthemen schnell geeinigt hat in der Ampel und dann eben bei zentralen Wirtschaftsthemen nicht so viel bewegt hat, wie man sich das gewünscht hätte. Und du hast gerade als ersten beiden Projekte auch das Staatsbürgerschaftsrecht und den Schutz von Minderheiten, also wahrscheinlich das Selbstbestimmungsgesetz genannt. Gehst du mit bei der These oder sagst du, die ist komplett falsch? Und was sind so die Fehler, die du siehst?
Ich würde als erstes nicht sagen, dass man diese Unterscheidung so machen kann. Also zum Beispiel haben wir mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz eine Frage behandelt in der Ampel, die unglaublich wichtig für die Wirtschaft in Deutschland ist und parallel natürlich Zugänge für Menschen. Die Frage, sind wir eine Migrationsgesellschaft, ja oder nein? Ich würde absolut einwandfrei ja sagen. So das einmal offensiv anzugehen und zu sagen, wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir es offensiv angehen. Also deswegen würde ich diese Unterscheidung in groß und klein nicht in gleichem Maße teilen. Das Zweite ist aber, selbst wenn man das tut, dann haben wir in der Ampel auch im Zusammenhang Wirtschaftspolitik enorme Schritte nach vorne gemacht, enorme Fragen begonnen zu lösen. Man darf nicht vergessen, Das gilt für die Regierung jetzt die letzte, die Ampel, aber das gilt auch für die jetzige Regierung, dass wir mit riesigen Krisen und riesigen Problemlagen auch in Deutschland konfrontiert sind. Das ist zum einen natürlich die Corona-Krise gewesen, dann ist es die Frage des Angriffs Putins auf die Ukraine, Energie- und Wirtschaftskrise, die damit einhergegangen ist, jetzt die Iran-Krise dazu. Und was man nicht vergessen darf, ergänzend ist es ja ein riesiger Investitionsstau in Deutschland. So, und das mal betrachtet, muss man sagen, dass wir in der Ampelzeit enorme Fortschritte gemacht haben. Also wir haben Preise stabilisiert, wir haben Dinge gemacht, die in Deutschland unvorstellbar waren. Wir haben Gaspreise gedeckelt am Ende mit der FDP, einfach weil es in dem Moment notwendig und sinnvoll war, es zu tun. Die Realität hat uns das vorgegeben, das zu tun. Wir haben gesagt, ja, die Menschen werden das nicht tragen können. Wir deckeln jetzt die Preise, um Sicherheit zu geben. Wir haben dafür gesorgt, und das war die Frage, die im Raum stand, dass in den Jahren nach dem Angriffskrieg von Wladimir Putin zu jeder Zeit jede Fabrik genug Energie hatte, um arbeiten zu können. Das war nicht sicher. Man vergisst das manchmal, aber genau diese Frage stand im Raum. Wir haben dafür gesorgt, dass jede Wohnung zu jedem Zeitpunkt warm war im Winter. Auch das stand völlig offen. Wir hatten einen Herbst, in dem wir in den Winter gegangen sind und nicht abschließend sagen konnten, wie wird das denn sein am Ende. Und es hat immer funktioniert. Und das Zweite, um in die Zukunft quasi zu gehen, der ganze Ausbau der erneuerbaren Entbürokratisierung in dem Zusammenhang, ein Spirit auf den Weg zu bringen, zu sagen, wir werden diese Fragen eben nur lösen, wenn wir bei der Chipproduktion vorankommen, wenn wir irgendwie eine Idee kriegen, wie kann denn zukünftige Innovation auch aussehen. Da ist wahnsinnig viel passiert in der Zeit. Und ich glaube, genau das ist so ein Moment oder so ein Punkt, an dem Menschen jetzt auch zunehmend merken, was da eigentlich alles passiert ist, wenn man jetzt mit dem Rückblick und dem Vergleich auch ein bisschen sieht, was jetzt passiert, was damals passiert ist und wie gut auch vieles davon war, was damals passiert ist.
Wobei die Bürokratie, darüber beschweren sich die Unternehmer ja nach wie vor unverändert.
Das stimmt,
glaube ich, die wenigsten sagen, dass die Ampel was vorangebracht hat.
Das stimmt. Ich habe einen ganz speziellen Fall, und der ist, das ist wirklich exemplarisch wichtig. Wir haben in diesem Kontext dessen, was in der Krise vorangebracht werden musste, gezeigt, wie es funktionieren kann. Also die LNG-Terminals sind in einer Geschwindigkeit aufgebaut worden, weil wir eine Fokussierung auf das Thema hatten, weil alle sich bemüht haben, quasi die Probleme wegzuräumen, die da am Rande lagen. Auch die Bürokratie vor Ort, die Genehmigungen, alle darauf ausgerichtet waren, dass es jetzt schnell gehen muss, weil alle wussten, sonst werden wir in eine Krise reinschlittern, die in diesem Land vielleicht auch nicht mehr zu beherrschen ist. Und das Zweite beim Ausbau von erneuerbaren Energien: alle, die sich ein Solarkraftwerk an den Balkon oder auch aufs Dach packen wollen oder damals wollten und jetzt vielleicht wollen, werden feststellen, wie unglaublich wir entbürokratisiert haben. Also früher musste man Anmeldungen in rauen Mengen machen, jetzt muss man noch eine Anmeldung und das Ding einstecken und dann ist man durch damit. Und das zeigt, was Bürokratieabbau, wenn es tatsächlich das Raussaugen von Dingen, die einen aufhalten, beinhaltet und nicht das Schleifen aller Standards, da bin ich nicht zu haben für, aber das Raussaugen der ganzen überflüssigen Fragen, die wir in diesem Land haben, wie viel das bringen kann. Und das heißt nicht, dass wir es in jedem anderen Bereich schon haben, da ist noch viel zu tun, aber wir haben Schritt für Schritt uns einige Bereiche vorgenommen, das tatsächlich umgesetzt, und das muss dringend weitergehen, weil wir noch ganz, ganz viel zu tun haben.
Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, sind die Grünen ja wieder auf so einem Vormarsch. Also ich glaube, im Vergleich zum März waren es jetzt 4 Prozentpunkte nochmal zugelegt. Und die Koalition jetzt gerade ist so unbeliebt wie noch nie. Bereitet ihr euch schon so innerlich darauf vor, dass es zum Beispiel eine schwarz-grüne Koalition geben könnte?
Also erstmal ist etwas eingetreten, was mich natürlich freut, nämlich, dass Leute zunehmend wieder Vertrauen haben darin, dass das, was wir sagen, mit der Realität so übereinstimmt, dass wir eine gute Lösung für die Zukunft daraus bauen können. Also, dass, wenn wir günstige Energie haben wollen, dass wir dann Erneuerbare ausbauen müssen, dass wir eben nicht auf Gas setzen sollten, dass wir nicht auf Öl setzen sollten, dass wir uns nicht abhängig machen sollten von Diktatoren, Autokraten, von Krisen und Kriegen auf dieser Welt. Und das ist eine Idee, die gab es schon mal in großem Maße 2021, 2022, ist dann einmal mehr, haben das Leute geschafft, das wieder zu unterminieren. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt und die Leute haben das Gefühl, genau das ist der Weg. Auch die Frage zum Beispiel E-Autos. Wir sehen gerade einen enormen Anstieg beim Absatz von E-Autos. Und genauso Wärmepumpen, enormen Absatzanstieg von Wärmepumpen, weil Leute verstehen, das sind die Technologien der Zukunft, das ist das, was funktioniert, das ist das Pragmatische, das ist das Günstige, das macht das Leben besser, das schützt auch noch das Klima, das macht uns unabhängig, das macht uns resilient, ich könnte es durchgehen so. Und dass das funktioniert und dass das bei uns am Ende einzahlt, ist, glaube ich, natürlich gut für uns als Partei, aber auch gut für das Land. Und ich habe überhaupt gar kein Interesse, dass die Koalition von CDU, SPD, Friedrich Merz den Weg, den wir gerade sehen, weitergeht und auch in den Umfragen immer schlechter wird. Ich will, dass die durchhalten und dass die eine anständige Politik machen und dass wir uns als Land aufgemöbelt kriegen und dass eine Hoffnung auf Veränderung und auf Zukunft sich durchsetzt. Und da habe ich, also ich habe nichts an Interesse daran, dass Friedrich Merz am Ende da nicht erfolgreich ist. Nur das, was wir sehen im Moment, ist nicht so, als dass ich sagen würde, dass die Hoffnung groß ist, dass das im Moment besser wird.
Aber dann lass uns doch diesen positiven Blick einmal versuchen. Ja. Gibt es denn irgendwas, was du gerade an der Regierung gut findest? Gibt es irgendeinen Minister und eine Ministerin, wo du sagst, die machen gerade schon eine gute Arbeit und das musst du anerkennen bei allem, was du kritisierst?
Also, es war ja immer der Klassiker in den letzten Wochen zu sagen, aber in der Außenpolitik, jetzt wissen wir seit heute, dass die Bewerbung für den Sicherheitsrat jetzt auch nicht erfolgreich gewesen ist. Aus Gründen, wenn man humanitäre Hilfe einstellt, wenn man nicht hinreist, dann passiert das. Trotz allem würde ich Friedrich Merz zugestehen, und das ist in der heutigen Zeit schon etwas, was bemerkenswert, was erwähnenswert ist, finde ich, dass er im Grunde einen Kompass auf ein geeintes Europa und eine demokratische Grundausrichtung, dass er sich da sehr klar entschieden hat. Mir ist das wichtig, auch vor dem Hintergrund, dass wir im Wahlkampf noch eine Abstimmung gesehen haben mit der AfD und ich mittlerweile das Gefühl habe, andere treiben das voran, andere stehen da nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass Friedrich Merz als Person an dieser Stelle steht, in so Grundfesten der Demokratie und ich hoffe, dass er das aufrechterhalten kann und wird. So, ich habe auch die Anforderungen an ihn, sonst werden wir sehr laut werden. Aber wenn er das schafft, diesen Punkt, keine Zusammenarbeit mit der AfD aufrechtzuerhalten, ist das etwas schon, was ich quasi als positiv erwähnenswert finde.
Und die anderen Leute in der Union, hast du Angst, dass die Brandmauer fällt? Also ist die Debatte zu, kriegst du sie schon mit, so auf den Gängen im Bundestag?
Also ich bin überzeugt davon, dass es keine ausgemachte Sache ist in der Union. Ich habe in den letzten Monaten sehr hart kritisiert, zum Beispiel, dass die Union im Bundestag und allen voran Jens Spahn durchgesetzt hat, dass der Verein R21 jetzt eine Förderung aus dem Bundeshaushalt bekommt. Wo der Chef, Herr Rödder, ganz dezidiert sagt, er nennt das konditionierte Gesprächsbereitschaft, also Kooperation, Zusammenarbeit mit der AfD möglich machen, vorantreiben und die Bedingungen dafür ausloten. Die Frage zu beantworten, warum möchte jemand, dass diese Förderung passiert? Warum möchte jemand, dass diese Gespräche vorbereitet werden? Vor 2 oder 3 Jahren, als Herr Rödder, das war damals Chef der Grundwertekommission, das erste Mal gesagt hat, ist das gesamte CDU-Präsidium dagegen vorgegangen und er hat den Vorsitz niederlegen müssen. Jetzt scheint es zu einem Raum zu werden, in den man rein möchte, den man besprechen möchte. Und das bringt schon bei mir die großen Zweifel, inwieweit die Union als Union insgesamt stark genug sein wird, an dieser Stelle Klarheit walten zu lassen. Ich habe da meine Zweifel. Ich glaube, dass es für das demokratische System in Deutschland verheerend wäre, wenn das passieren würde. Ich glaube auch, dass die AfD vor allem ein Ziel hat, nämlich die Union zu zerstören. Wir sehen das in ganz vielen anderen Ländern in Europa, dass das letztlich die Konsequenz wäre. Und wenn wir am Ende eine AfD haben, der das gelingt, dann haben wir eine Destabilisierung der Demokratie insgesamt und daran kann auch niemand Interesse haben.
Die Grünen sind ja auch gerade bei der Wählerschaft, wenn man jetzt, wir waren jetzt bei der Wahl damals in Thüringen auch auf dem Land mit Schedopolis und da habe ich gemerkt, dass in den Gesprächen immer die Programmatik der Grünen so das große Feindbild waren. Und wenn man so ins Inhaltliche so reingegangen ist, dann war da gar nicht so viel dahinter. Aber warum sind es ausgerechnet die Grünen, auf die sich so versteift wird dann?
Ich habe das Gefühl, jetzt in dieser Legislaturperiode, in den letzten Monaten, dass die Wut und der Hass nachlässt. Mhm. Und das, für mich ist das ein gutes Zeichen. Wir hatten Zeiten, in denen, ich glaube, viele glaubten, auch in der CDU, in der CSU, die Lösung des Problems könnte darin liegen, sich in die größtmögliche Gegnerschaft, Feindschaft mit den Grünen zu versetzen und darüber Pluspunkte auf der rechten Seite zu sammeln. Dieses Konzept ist komplett gescheitert. Wir sind nicht aus der Mitte verdrängt worden. Wir sind da, wo wir waren. Wir behaupten unseren Platz, glaube ich, mit großer Stärke. Und wir wissen vor allem, was wir tun. Wir sind absolut klar und hart gegen Rechtsextremismus, gegen das, was da aufzieht. Und die, die unklar sind, die nicht wissen, wo sie hin sollen, daher kommt das ja alles, das ist die Union. Und deswegen das Problem, was die damit kreiert haben, was die immer größer haben werden lassen, hat nicht zu einer Lösung geführt, sondern hat für sie das Problem am Ende vergrößert. Ich glaube, viele merken das jetzt an der Stelle und es wäre gut, wenn die Debatte in Deutschland sich mit den Fragen befasst, die tatsächlich die Zukunft des Landes betreffen. Ich glaube nicht, dass wir rauskommen, wenn wir eine Debatte führen, die sich konstant um diese Fragen, um diese Probleme dreht und dass die Union auch nicht aus irgendeiner schwierigen Lage rauskommt, wenn sie den Versuch macht, darüber die Grünen zum Problem der Nation zu erklären, irgendwie Profil zu gewinnen, sondern das, was es braucht, ist eine Idee für die Zukunft, auf die Leute wieder Lust haben, wo es irgendwie Sinn ergibt, sich dahinter zu versammeln und das, ich kann das nicht für die Union, ich kann das nicht für die SPD, ich kann das nicht für die Linkspartei oder andere machen, das muss jeder für sich arbeiten. Das, was wir anbieten und wo ich das Gefühl habe, dass es zunehmend stärker angenommen wird, ist auf der einen Seite die Klarheit darin, die wirtschaftlichen Fragen, die wir haben, mit einem Aufbruch in eine neue Zeit, neue Technologien, neue Ideen, Unabhängigkeit, das, was wir, glaube ich, alles brauchen, aufzulösen. Und das Zweite, dass das für die Menschen das Leben real besser macht, dass die Preise sinken, dass der Strom günstiger wird, dass Mobilität einfacher wird, dass wir die ganzen Probleme, die wir gerade haben, nicht abladen bei den Alleinerziehenden, bei den Pflegekräften, beim Streichen bei der Jugendhilfe, sondern dass wir das verbinden mit einem Gerechtigkeitsangebot, dass wir alle gemeinsam sagen, wir haben jetzt eine Aufgabe, aber dann fängt man nicht an, das Land zu beschimpfen, sondern gemeinsam Aufbruch zu organisieren. Das ist, glaube ich, das, was es braucht. Wir tun das, was wir können dazu. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass auch gerade CDU und SPD gut beraten wären, zu überlegen, was ist denn das, was wir anzubieten haben in die Zukunft und nicht das Heil darin zu suchen, Sündenböcke zu identifizieren oder sich in Abgrenzung zu anderen zu definieren.
Glaubst du, wenn jetzt so das wahlentscheidende Thema Nummer eins, davor war es, glaube ich, Migrationspolitik, jetzt ist es eher wirtschaftliche Sorgen, wo die Leute ihre Wahl nach entscheiden. Glaubst du, dass die AfD da nochmal so einen Einbruch erlebt, weil sie vielleicht nicht so harte Antworten und so klare Sätze umherschleudern kann wie bei der Migrationspolitik und dass da vielleicht wieder Parteien, ja, demokratische Parteien einen Aufschwung erleben?
Ich glaube, man braucht eine plausible Antwort, wie es in die Zukunft gehen kann. Und die AfD wird versuchen, die zu geben im Sinne von Deindustrialisierung und Schlechtreden des Landes. Und die Frage ist, was stellt man dagegen? Vielleicht mache ich es mal an einem konkreten Beispiel, nämlich dem VW-Werk in Zwickau. Ich war da vor nicht allzu langer Zeit, habe mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gesprochen. Das ist ein reines Elektrowerk. Da werden nur Elektroautos gebaut. Die Leute, die dort arbeiten, die haben im Moment Sorge und Angst um ihre Jobs, weil der Hochlauf der Elektromobilität nicht in gleicher Geschwindigkeit passiert ist, wie sie das dort geplant hatten und wie sie sich das vorgenommen hatten. Wir sind aber Feuer und Flamme, Autos für die Zukunft zu bauen. Die sind Feuer und Flamme, neue Technologien auf den Weg zu bringen. Die haben eine ganze Abteilung aufgebaut, die sich um Kreislaufwirtschaft kümmert, um die Frage, wie kriegen wir Autoteile wieder zurück? Das geht dann, wenn man es jetzt nicht nur der Standort Zwickau, sondern auch weitergedacht, in die Chemieindustrie rein. Wie kriegen wir eigentlich die ganzen Rohstoffe aus den Batterien zurück? Wie kann da Wertschöpfung entstehen? Gerade im Osten sind da wahnsinnig viele Möglichkeiten, das auszubauen und auch ganz viel angelegt. Und ich glaube, dass man gerade hier, das ist für die ganze Region dort relevant, den Leuten in Zwickau dort am Band sagen kann, wir werden dafür sorgen, dass die Produktion hochläuft, weil wir eigenständig werden, weil wir uns vor China schützen, weil wir auf die neuen Technologien setzen, weil wir wissen, dass wir nur dann faire Bedingungen hier haben, wenn wir uns auch trauen, auf den globalen Märkten dem Ganzen Kontra zu geben, was diese Bundesregierung auf europäischer Ebene im Moment torpediert. Und das ist, glaube ich, die Frage. Die AfD wird eine Geschichte des Niedergangs erzählen und sich an dieser Geschichte abzuarbeiten, ist falsch. Das, was man tun muss, ist eine andere Geschichte zu erzählen. Eine Geschichte, wie es denn funktionieren kann und wie es gut werden kann am Ende.
Ich kenne jetzt die Wahlergebnisse aus Zwickau nicht, aber ich nehme an, dass die AfD da auch auf der Eins ist in den Umfragen. Weißt du das oder nicht? Weil
ich weiß nicht. Ich weiß nicht.
Aber meine Frage, warum gelingt es nicht? Wenn die jeden Tag sehen, unser Werk hängt davon ab, dass diese Geschichte, die du erzählen willst, funktioniert, warum gelingt es dann nicht, dass das in Wahlergebnisse umzumünzen? Ist das dann politische Kommunikation oder ist das, was sind die Probleme?
Also ich weiß es nicht in Zwickau als Stadt, wie die Umfragen da jetzt im Einzelnen sind. Ich weiß nur, das hat mich sehr positiv gestimmt, dass es den Gewerkschaften gelungen ist, in den Wahlen, in den Betrieben sehr gute Ergebnisse für demokratische Gewerkschaftszusammenhänge, Betriebsräte zu erzielen. Weil Rechtsextreme auch dort versuchen, Fuß zu fassen. Es ist ihnen nicht gelungen. Es ist ihnen weder im Westen noch im Osten an den verschiedensten Stellen nicht gelungen. Ich glaube, wir haben eine ganz, ganz starke demokratische Basis, auf die wir setzen können. Gleichzeitig ist es aber tatsächlich so, dass wir im Moment bei dem, was die Bundesregierung tut, nicht Erneuerung und Zukunftswillen entstehen sehen, sondern Frust und Abwendung von Demokratie. Das hat zum einen mit dieser Frage zu tun, Zukunft und Vergangenheit. Also haben wir eine Idee, wie man in Zukunft rauskommt. Das hat aber eine zweite Komponente. Und diese zweite Komponente ist, wenn wir jetzt Veränderungen brauchen, wenn wir große Reformen vor uns haben, wenn riesige Investitionen getätigt werden müssen, wenn die Sozialsysteme fit gemacht werden, wer trägt eigentlich die Lasten bei alledem? Und ich glaube, wenn wir das nicht geklärt kriegen, diese Frage, dann wird es in Deutschland immer mehr und immer mehr Frust geben. Und das, was Friedrich Merz ja gerade macht, ist, und man kann das dann durchgehen, es waren erst die Menschen im Bürgergeld, die faul waren. Da war mal quasi der Nukleus dieser Debatte. Die Ausländer, die faul waren, war die zweite Gruppe. Dann haben wir irgendwann die Lifestyle-Teilzeit-Debatten gekriegt. Also suggerierend, dass große Teile Deutschlands eigentlich im Lifestyle-Teilzeit sind. Kurz die zwei Sätze, dann mache ich dann meinen Punkt und dann freue ich mich über Nachfragen. Also. Dann sind es die Studentinnen und Studenten jetzt gerade zuletzt gewesen, von Frau Bär als Vollkasko-Studium bezeichnet und so weiter und so fort. Gleichzeitig sieht man es sehr real, Tarifvertrag bei der Charité wird gekündigt, weil die Kürzungen auf Bundesebene so angelegt sind, wie sie sind. Also wenn man etwas aufsetzt an Reformen, was gegen jede einzelne Gruppe, die es in dieser Gesellschaft gibt, geht, dann muss man damit rechnen, dass es Widerstand gibt. Dann wird das nicht ohne Widerstand gehen. Und ich glaube, das, was gerade passiert, ist genau das Falsche. Eigentlich bräuchten wir als Land eine gemeinsame Aufbruchsstimmung und einen Erneuerungswillen. Und ich glaube, der könnte auch da sein. Das, was wir erleben, ist eine sich zuspitzende Wut. Und die Wut richtet sich gegen diese Bundesregierung. Und wenn dieser Mechanismus nicht gedreht wird, wenn das nicht funktioniert, es andersrum zu machen, dann wird Friedrich Merz es ganz, ganz schwer haben, Dinge überhaupt durchzusetzen.
Ich habe mich gerade nur gefragt bei dieser Lifestyle-Teilzeit-Debatte. Da weiß ich, das erinnere ich mich an die Analyse von Robin Alexander bei Illner, glaube ich, war das, der damals gesagt hat, dass ihr als Grüne euch bewusst auf diesen Begriff gestürzt habt, weil ihr wusstet, was man damit machen kann, was der Emotionen auslöst. Und bewusst, ich glaube, es ging ja damals um Parteitagsantrag, bewusst das alles missverstanden habt. Also glaubst du, manchmal benutzt ihr auch diese Mittel der politischen Kommunikation, dass ihr so merkt, das ist jetzt ein Begriff, den können wir ausschlachten? Und kann man da auch selbstkritisch sagen, ja, muss auch nicht sein?
Also Dinge funktionieren in einer öffentlichen Debatte nur, wenn am Ende eine Anlage dafür da ist. Also wenn ich das gesagt hätte in dieser Situation und es wäre überhaupt nicht irgendwie denkbar gewesen, niemand hätte dem Glauben geschenkt, dann wäre es auch nicht so groß geworden als Diskussion. Und insofern ist es nicht dieser eine Moment dieser Frage nach der Lifestyle-Teilzeit, sondern es ist die Situation, dass sich Friedrich Merz in Davos beim Weltwirtschaftsforum hinsetzt und sagt, die Schweizer arbeiten 200 Stunden mehr, eigentlich sind die in Deutschland alle. Und da sitzen die ganzen Milliardäre und Millionäre vor ihm und er erzählt ihnen, die einfachen Leute in Deutschland sind faul. Das ist die Aussage, mit der er dort in Davos unterwegs war. Die Zahlen sind falsch, aber um da jetzt nicht zu lange drauf einzugehen. Und dann stellt er sich auf die verschiedensten Parteitage, auf die verschiedensten Bühnen und erklärt immer wieder, wenn wir nicht endlich an den Punkt kommen, dass alle mehr arbeiten, werden wir das nicht hinkriegen. Und dann kommt dann eben am Ende die Lifestyle-Teilzeit drauf und dann haben sie immer noch nicht daraus gelernt. Und irgendwann kommt das Vollkaskostudium noch als zusätzlicher Punkt. Da muss man irgendwann sagen, also entweder ihr wollt diese Botschaft senden, dann müsst ihr mit dem Echo leben oder ihr wollt sie nicht senden und das ist nicht eure Sicht auf die Dinge, dann solltet ihr vielleicht aufhören, diese Botschaft immer und immer wieder zu senden. Auch Carsten Linnemann, Spezialist für dieses Feld.
Einfach mal machen.
Ja, einfach mal machen und einfach mal machen bedeutet als erstes, alle im Bürgergeld als faul zu beschimpfen. Alle, die irgendwie mit Migration in Verbindung gebracht werden, als faul zu beschimpfen, am Ende sich zu Mioska ins Studio zu setzen und auf die Frage, wer ist denn jetzt wirklich zu faul in Deutschland, zu antworten, die Rentnerinnen und Rentner arbeiten zu wenig. Wörtlich Aussage aus dem Interview bei Karin Mioska. Und vielleicht muss die Union ein bisschen auch mal im Grundsatz ihr Verhältnis zu Deutschland klären. Also ich habe nicht das Gefühl, wenn ich mit den Leuten in Deutschland rede, dass die alle der Bank weg nach faul sind. Ich habe das Gefühl einfach nicht. Und wenn man mit dieser Haltung in das Land tritt, dann braucht man sich nicht wundern, wenn das zurückkommt und wenn man dann das Wort Lifestyle-Teilzeit in den Raum stellt, dass es dann auch aufgegriffen wird und plötzlich alle so ein Gefühl haben von, irgendwann reicht's auch, irgendwann ist auch gut. Und deswegen, um es ins Positive zu drehen, wir müssen in Deutschland, und das ist eine Aufgabe, glaube ich, des Kanzlers, allen vorneweg, eine Debatte haben, die Zutrauen in die Menschen hat und die Zutrauen darin hat, dass die Leute was tun wollen und dass sie eigentlich die Bedingungen dafür brauchen und dass sie die Technologien, die dafür notwendig sind. Als ich bei Bosch in Stuttgart Arbeitsplätze gestrichen werden sollten, bin ich hingefahren und hatte dort eine Diskussion. Der Betriebsrat hat das organisiert. Und selbstverständlich hat jede und jeder in diesem Raum nur ein Ziel, nämlich gute Arbeit in der Zukunft zu machen. Die wollen alle arbeiten, die wollen was tun. Und das Problem dort bei Bosch war auch, die neuen Technologien sind nicht schnell genug hochgelaufen. Deswegen hatten sie quasi nicht genug Möglichkeiten, ihre Dinge abzusetzen. Deswegen mussten genau in diesen Zusammenhängen quasi Jobs abgebaut werden. Deutschland hat nicht das Problem, dass wir irgendwo zu schnell in Elektromobilität oder irgendwas wären. Wir haben das Problem, dass wir zu langsam sind und dass wir nicht gut genug sind. Und das zu ändern, ist das, was man politisch auf den Weg bringen muss. Und dann gibt es so viele Leute, die einfach nur darauf warten, loszulegen und Lust zu haben, diese Zukunft zu gestalten. Leider ist es gerade nicht so, dass Friedrich Merz Lust drauf macht.
Darf ich ganz kurz an den Punkt noch anknüpfen, weil du sagst, dass oder dich zu deinem Verhältnis zu Deutschland dann fragen und zu diesen Reformen. Glaubst du denn, dieses ganze Reformvorhaben, was wir jetzt im Sommer vor uns haben oder in den nächsten Jahren, wird gelingen, ohne dass man bestimmten Gruppen sagt, ihr müsst mehr arbeiten? Also brauchen wir keine Erhöhung der Wochenarbeitszeit, brauchen wir kein späteres Renteneintrittsalter. Glaubst du, es wird gehen? Also ich glaube, das ist ja im Kern das, worauf die Union zielt. Und ich gebe dir recht, dass es manchmal in der Kommunikation dann falsch rüberkommt, aber im Kern geht es ja um bestimmte Sachfragen, wo sie sagen, da muss mehr gearbeitet werden. Glaubst du, es wird gehen, diese ganze Reformlast, ohne dass mehr gearbeitet werden muss in einem der Bereiche?
Also zwei Punkte dazu. Das eine ist, sehr viele Menschen wollen gerne mehr arbeiten. Also wenn Frauen in Deutschland so viel arbeiten könnten, wie sie tatsächlich arbeiten wollen, also wie sie selber als Wunsch formulieren zu arbeiten, dann hätten wir 800.000 Vollzeitstellen in Deutschland mehr im Markt. Aber sie können nicht, weil die Kinderbetreuung nicht da ist, wo sie sein sollte, als einen ganz zentralen Punkt, und weil die Bedingungen dafür nicht gegeben sind. Und deswegen zu sagen, wir ermöglichen es, dass diese Frauen so viel arbeiten können und beruflich stärker einsteigen können, erfolgreich sein können, wie sie es gerne hätten. Dann hat das eine Anmutung von let's do it, lass es uns zusammen versuchen. Das hat es aber nicht, weil wir die ganze Zeit Debatten andersrum führen, sie seien zu faul. Oder die Frage von älteren Menschen. Wir haben so viele Situationen, in denen gerade ältere Menschen in den Betrieben die allerersten sind, die rausgeschmissen werden, die nicht mehr im Unternehmen gehalten werden. Wir haben Frühverrentungsprogramme, die in ganz vielen Teilen auch gegen den Wunsch von Leuten geht. Da sind ganz viele Leute in den Betrieben, die würden gerne mehr arbeiten, wenn die Aufträge da sind, wenn die Möglichkeiten da sind, wenn sie gebraucht werden, wenn wir irgendwie Business Cases, Business Modelle finden für das Unternehmen, um das auf den Weg zu bringen, und Arbeitszeitmodelle, die für ihr Leben passen. Und das, was die Leute in den Betrieben erleben, und deswegen klingt das für die auch so sehr nach wie Hohn, ist, dass sie Schichten nicht mehr arbeiten. Zwickau, um das Beispiel zu nehmen, da sind Schichten einfach eingestellt worden. So, die arbeiten weniger, die würden gerne arbeiten. Also lasst uns darüber reden, wie wir ihnen die Möglichkeit geben, mehr zu arbeiten. Und lasst uns nicht darüber reden, dass in Deutschland die Leute zu faul wären und wir aus dieser Perspektive ihnen nur noch mehr Druck entgegenbringen müssen. Und dann werden sie schon spuren. Diese paternalistische Art von Politik und auf Deutschland zu gucken, wird das Land am Ende nicht voranbringen.
Also wenn die Rahmenbedingungen stimmen, muss keine besondere Gruppe eine weitere Last noch tragen?
Eine Gruppe wird ja interessanterweise immer rausgelassen in der Debatte, und das sind die, die sehr viel haben, und deswegen, ja, die müssen mehr beitragen. Das ist so, wir haben eine Situation in der Frage, wer trägt eigentlich die steuerlichen Lasten, dass die in der Mitte das große Volumen am Ende der Steuern zu zahlen haben. Die unteren zahlen nicht viel Steuern, aber die Sozialabgaben. Und die am Ende substanziell weniger im Verhältnis zahlen, sind die allerreichsten. Das heißt, wir müssen Steuerlücken schließen. Ich könnte jetzt zig Steuerlücken aufzählen. Wir haben Steuerlücken im ungefähr Größenordnung 30, 35 Milliarden Euro durchbuchstabiert, also über 26 Millionen, keine Erbschaftssteuer mehr, ab 300 Wohnungen Erbschaften hat man auch keine Erbschaftssteuer mehr. Ich könnte das jetzt durchdeklinieren. So, die müssen mehr beitragen, das ist so. Und eine zweite Sache, wir brauchen substanzielle Strukturreformen. Also ohne substanzielle Reformen geht es nicht. Wenn man sich anschaut, dass gerade in der Gesundheitsversorgung ganz viele Operationen gemacht werden, obwohl sie kein Mensch braucht, dass sie in ganz vielen Kliniken vorgehalten werden, immer die Vorhaltekosten für bestimmte, also Knieoperationen, Hüftoperationen, alles Mögliche, weil unser System mit den DRGs, also Fallpauschalen, darauf angelegt ist, dass man so in Kliniken Geld macht. Dann kostet das, wir haben das teuerste Gesundheitssystem, was man sich vorstellen kann, über 1 Milliarde jeden Tag, die ausgegeben wird im Gesundheitssystem. Und man könnte da enorme Einsparungen machen. Wir haben Einsparungen in der Größenordnung von ungefähr 40 Milliarden Euro vorgerechnet und das im Einzelnen durchdekliniert, ohne es am Ende mit Kürzungen zum Beispiel zu Lasten der Pflegekräfte zu machen. Weil das geht nicht, dass man keine dieser Reformen macht, die sogar ausbremst. Reformen, die wir in der letzten Legislaturperiode angeschoben haben. Und gleichzeitig dann sagt, wir kürzen einfach, was am Ende zu Lasten der Pflegekräfte geht an der Charité hier in Berlin. Ab 2021 oder ja, vielleicht also um 2021 herum ungefähr, haben die Pflegekräfte sich auf den Weg gemacht und haben einen Entlastungstarifvertrag durchgesetzt und verhandelt, der ihnen die Möglichkeit gibt, anständig zu arbeiten, das den Beruf attraktiver macht, Leute, die reinkommen, die dann lieber diesen Beruf machen und am Ende die Qualität besser machen. Und dieser Tarifvertrag wurde jetzt gerade von der Charité gekündigt, weil die gesagt haben, ist nicht mehr zu bezahlen mit den neuen Reformen, die wir im Bund sehen. Und das geht nicht. Man kann nicht diese ganzen Reformen ins Schaufenster stellen und das am Ende auf dem Rücken der Pflegekräfte austragen, die wir noch in der Corona-Zeit beklatscht haben. Das muss jeder sehen, dass das am Ende das Land nicht aushält, diese Art von Politik.
Okay, das heißt, du hast jetzt gesagt, 40 Milliarden können wir in der Gesundheit einsparen. Über was für einen Zeitraum?
Ja, das sind große Reformen, die auf den Weg gebracht werden müssen. Manche gehen schneller, manche gehen langsamer. Wenn man die Krankenhausreform umsetzen würde, dann dauert das ein paar Jahre. Das ist dann ansteigend. Wir bräuchten eine Notfallreform, also das Notfallwesen, dass Leute frühzeitig in die entsprechenden Bahnen gelenkt werden. Da sind kurzfristige Maßnahmen, zum Beispiel den Herstellerrabatt bei Medikamenten so verändern, dass wir 2-3 Milliarden da kriegen. Das kann man schnell machen. Anderes ist etwas, was auf der Strecke wirkt.
Und in welchen anderen Bereichen siehst du noch Einsparungspotenziale in der Größenordnung?
In der Rente zum Beispiel haben wir den Vorschlag gemacht, dass wir den Rentenübergang neu organisieren. Wir haben im Moment die Situation, dass das reale Renteneintrittsalter von Menschen, und darum geht es ja, wie lange arbeiten Leute real, nicht welche Zahl, 67, 70, was da letztlich irgendwie durch die Welt gegeistert ist, das ist nicht relevant, sondern relevant ist die Frage, wie lange arbeiten Menschen wirklich. Im Moment ist das knapp über 64 und wir haben gesetzlich im Moment das Ziel, bis 2031 auf 67 hochzukommen. Das zu erreichen schafft man dann, wenn man die Rente mit 63 im Volksmund erneuert und in ein anderes System überführt, nämlich, und das haben wir vorgeschlagen, dass tatsächlich nur noch die Menschen, die gesundheitlich wirklich nicht mehr können, dann auch aussteigen. Die müssen das ist ohne Zweifel. Alle anderen können aber tatsächlich länger arbeiten, nämlich in der Real.
65 oder 67?
Naja, wir laufen hoch auf die 67 bis 2031. Das läuft sowieso jetzt ab. Das heißt, wir haben im Moment gar keinen Entscheidungsbedarf, sondern die Frage ist dann, wie geht es dann weiter? Und deswegen ist für uns total klar, wir bleiben bei diesen 67 und überlegen uns in diesem Kontext, wie wir das schaffen können, diesen Hochlauf tatsächlich real werden zu lassen. Das braucht eine andere, da war ich gerade gesagt, anderen Umgang mit Frühverrentungsprogrammen, andere Frage, die sich darauf bezieht, wie mit älteren Menschen in Betrieben umgegangen wird, die sich aber auch auf die Frage bezieht, welche Möglichkeiten haben denn Unternehmen dann Rentnerinnen, also noch nicht Rentnerinnen, aber älteren Menschen, bevor sie in Rente gehen, Zugänge zur Arbeit zu geben. Und eine Sache, die in der zumindest Denkrichtung nicht falsch ist, in der Umsetzung ja, in der Denkrichtung jedenfalls nicht falsch ist, Menschen auch zusätzlich die Möglichkeit zu geben, länger zu arbeiten. So, da ist technisch, würden wir das anders machen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen zu viel Technik, aber in der grundsätzlichen Idee, einen Anreiz zu geben, dass Leute dann auch länger arbeiten, ist gut. Und dann wird man mal auf der Strecke schauen müssen, wie weit man an der Stelle kommt. Aber fiktive Debatten über irgendwelche Zahlen und 70 und Leute nehmen das wahr als die Zerstörung der gesetzlichen Rente, das macht Leuten Angst. Über 70% der Menschen in Ostdeutschland sind ausschließlich auf die gesetzliche Rente angewiesen. Denen zu sagen, nach allem, was bei euch durch ist über die letzten 30, 40 Jahre, machen wir euch jetzt auch noch die gesetzliche Rente kaputt, ist wirklich, ich finde das als ein Affront gegen die Menschen, die dort gearbeitet haben, über so viele Jahre, die sich darauf verlassen, dass sie eine anständige Rente im Alter kriegen. Und das heißt, die Vorschläge, die wir gemacht haben, sind Reformmöglichkeiten. Das, was man, was ich gerade beschrieben habe, in der Umgestaltung des Übergangs, kann ungefähr, hat gerade eine Studie dazu gegeben, ich glaube gestern oder vorgestern 10 Milliarden Euro bringen. Das ist substanziell. Damit kann man was machen, ohne in den Diskurs einzusteigen, der dauernden Zerstörung und Kaputtmachung machen, jetzt auch der gesetzlichen Rente und allem, was damit zu tun hat. Und diese Punkte zu haben, zu sagen, Reformen, ja, das zu machen, was notwendig ist, und gleichzeitig aber diesem Diskurs von Sozialstaatsabbau, Kürzungen, kaputtmachen, dem nicht
vorzugehen. Andere sagen Bezahlbarkeit.
Also Bezahlbarkeit bin ich
der Rente.
Dazu habe ich ja gerade einen Vorschlag gemacht, wie man die 10 Milliarden an der Stelle schon mal kriegen kann. Und das ist ja die relevante Frage, die man beantworten muss. Also zum einen haben wir machbare, reale Vorschläge und auf der anderen Seite ist es nicht ein Wert, dass wir eine Rente haben, die verhindert, dass Menschen in großer Zahl, wenn sie im Alter sind, in Altersarmut rutschen. Ich finde, das hat einen Wert. Und ich finde, das ist etwas, mit dem ich nicht leichtfertig umgehe. Und wo manchmal, wenn sich auch wieder sowas Friedrich Merz und dann auch noch zum Bankenverband stellt. Naja, hat er beim Bankenverband gesagt und gesagt, die Rente hat zukünftig nur noch eine Basisabsicherungsfunktion. So, wo ganz Deutschland sich gefragt hat, was heißt das für mich? Was ist denn eine Basisabsicherung in Zukunft? Ist das quasi die Zerstörung meiner Ansprüche der gesetzlichen Rente? Man kann ein Land nicht jeden Tag wieder in Aufruhr versetzen mit irgendeiner Bemerkung, mit irgendeiner Idee, die man ihm auch noch abnimmt, weil ich glaube tatsächlich, dass das in seinem Kopf ist, diese Ideen, ohne dabei einen Plan zu haben, wie man eine Reform tatsächlich macht. Und Reformen sind möglich, die am Ende das, die Systeme besser machen, aber nicht alles kurz und klein schlagen, sondern den Menschen eine sinnvolle, eine gute Absicherung für die Zukunft geben.
Jetzt ist bei der Rente ja irgendwie schon gefühlt seit 100 Jahren klar, dass diese Rechnung am Ende nicht mehr aufgehen wird und dass es einer Reform bedarf. Und du meintest ja auch gerade, auch ihr als Grüne wollt sehr viele große Reformen auf den Weg bringen, die aber auch sehr lange dauern können. So, wie schaffst du es zu sagen, ich gehe jeden Tag da in den Bundestag rein und arbeite an diesen Reformen, habe mein Durchhaltevermögen, ohne zu sagen, jetzt resigniere ich und ich habe das Gefühl, so meine tatsächliche Wirkungsmacht ist gar nicht so groß, wie man vielleicht annehmen kann.
Also ich finde, das ist die Basis der Arbeit als Bundestagsabgeordneter und ich finde, das ist ein Privileg, das wir haben, so eng an den Dingen arbeiten zu dürfen, die das Land in Zukunft gestalten und prägen. Und bei mir gibt es gar nicht den Gedanken im Sinne von, dass ich morgens nicht mehr motiviert sein könnte, dass ich frustriert sein könnte mit den Entfaltungsmöglichkeiten da im Bundestag. Da muss man es machen, da muss man sich den Raum nehmen, da muss man sich überlegen, was man beitragen kann. Jeder, der irgendwie Frustration mit dem eigenen Mandat hat, der kann es niederlegen, der soll was anderes machen. Ich finde ehrlich gesagt, dass das diese Einstellung und dieser Wille, dieser Gestaltungswille Voraussetzung dafür ist, ein Mandat sinnvoll auszufüllen. Und auch ich sehe so viel Ungerechtigkeit da draußen und so viel Dinge, die mich jeden Tag antreiben und so viele Menschen, die sich auch ehrlich gesagt darauf verlassen, dass man da anständige Arbeit macht, dass es für mich jetzt nicht das ist, was mich täglich beschäftigt.
Aber auch wenn jetzt so global so viele Krisen sind, könnte man ja auch sagen, okay, eigentlich sitzen wir nur hier in Deutschland und müssen die ganze Zeit reagieren. Es kommt Corona, es kommt ein Ukraine-Krieg, es geht weiter. Hast du nicht manchmal das Gefühl, man wird getrieben und läuft die ganze Zeit dem Ball hinterher, anstatt so aktiv wirklich das Spielfeld strategisch bedienen zu können?
Ich weiß, was, glaube ich, worauf du hinaus willst. Und das ist natürlich eine sehr, sehr reale Frage, wenn man aus diesen globalen Kontexten kommt. Also Corona, das Land beschäftigt hat und überfallen hat und die Frage der Ukraine-Krise, in der wir sind nicht in die Regierung damals gegangen, um mit dem Angriffskrieg Putins als allererstes konfrontiert zu sein. Ein US-Präsident, der völlig ohne jegliche Notwendigkeit am Ende die Straße von Hormuz quasi geschlossen hat, muss man ja sagen. Sie war offen davor, jetzt ist sie zu. So und damit Deutschland, Europa in die nächste Krise gestürzt hat. Und meine Macht reicht nicht aus und all unsere Macht reicht nicht aus, um das im Handumdrehen zu verbessern und dass das alles morgen weg wäre, das nicht. Das, was für mich wichtig ist, ist, dass ich eine Perspektive habe und dass wir eine Perspektive aufzeigen, wie man aus dem ganzen Scheiß rauskommt und wie man mit dem ganzen Scheiß umgehen kann am Ende. Also, wenn wir über die Frage von Technologie, von Erneuerbaren, von Unabhängigkeit und Resilienz und all diesen Fragen reden, dann machen wir es ja dafür, am Ende zu sagen, dass wir Wirkmacht bei uns behalten, dass wir hier in Europa in der Lage sind, mit Sonne, mit Wind, mit Technologien, mit allem, was wir hier haben, uns selber eigenständiger aufzustellen, stärker aufzustellen. Und dann ist das ein Prozess. Und dann wird es da Rückschläge geben und dann wird es immer wieder Situationen geben, in denen man denkt, dass was da draußen passiert, hat eine derartige Wirkmacht, dass man es vielleicht überwältigend empfinden kann. für mich hilft, sich dann wieder zurückbesinnen auf das, was wir tun können und jeden Tag weiter das voranzutreiben, was am Ende die Wirkmacht aufrechterhält. Und das ist halt unabhängig werden an der Stelle.
Das ist doch ein schönes, optimistisches Schlusswort. Und dann werden wir uns vielleicht irgendwann wiedersehen und schauen, ob die Reformen geklappt haben, ob sie in eurem Sinne geklappt haben. Ganz am Ende darfst du dir, wie jeder Gast bei uns, ein Lied wünschen. Welches Lied wünschst du dir und weshalb?
Das ist ein bisschen kitschig, vielleicht, aber ich finde, man muss sich selber immer wieder auch so Momente gönnen, wo man sich selber ein bisschen aufmöbelt. Und wenn ich von Sia Unstoppable höre, dann möbelt mich das persönlich auf und vielleicht auch diejenige.
Producer freut sich.
So, schon ein mitgenommen. So, und ich glaube, das muss der Spirit sein.
Wunderbar, dann hören wir das und danken dir sehr, dass du bei uns warst.
Tschüss. Vielen Dank. Oh yeah, I'll tell you what you wanna hear. Keep my sunglasses on while I shed a tear. It's never the right time. Yeah, yeah.